Ein herzliches Grüß Gott heute Morgen hier zum Gottesdienst. Wir begrüßen Sie besonders mit dem Wochenspruch aus Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und beim einen oder anderen wird es vielleicht ein bisschen klingeln, kommt mir bekannt vor. Und es war die Jahreslosung von 2011, ich habe aber auch noch googeln müssen. Wir sind zum einen der Albrecht Barre, der Ihnen ja bestens bekannt ist. Ich bin Peter Bühler aus Spielberg, mache aktuell eine Ausbildung als Prädikant. Und der Albrecht, das ist mein Mentor, der sagt mir dann, was gut war oder was nicht so gut war. Als erstes singen wir jetzt das Lied mit Musikteam, wo ich auch stehe.
Sehnsucht in mir.
Wir erheben uns dem, wo es möglich ist. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, wir sind hier, um zu hören, was uns in deinem Namen gesagt werden soll. Hilf uns, dass wir mit wachen Sinnen zuhören. Räume weg, was uns am Verstehen und Gehorchen hindert. Öffne durch deinen Geist unsere Herzen, damit wir annehmen, was du uns sagst, und unser Leben danach ausrichten. Dir zum Lob und uns zum Heil, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Achte bitte auf unser stilles Gebet. Von Gnade und Recht will ich singen und dir, Herr, Lob sagen. Amen. Sie können sich wieder setzen. Wir hören die Schriftlesung heute aus Markus 3, Vers 20 und 21 und 31 bis 35. Jesus und seine Verwandten. Und er ging in ein Haus, und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Jesu wahre Verwandte. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir singen nun gemeinsam mit dem Musikteam, wer Gott folgt, riskiert seine Träume.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Auch von mir ein herzlicher Gruß. Ich freue mich, dass ich wieder mal in Heidelbach Dienst tun kann. Als Predigtext haben wir ein sehr schweres Wort aus Matthäus 10. Ich habe extra noch die Verse davor mit dazu genommen. Ich lese uns Matthäus 10, Vers 29 bis 39. Dort sagt Jesus: Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Amen. Liebe Gemeinde, heute haben wir ein Wort, das so gar nicht zu unseren Vorstellungen von Jesus passt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wie kann das sein? Zunächst eine Vorbemerkung. Unser Bibelwort stammt aus einer der großen Reden Jesu im Matthäusevangelium. Und diese Rede richtet sich nicht einfach an alle, sondern speziell an die Nachfolger Jesu. Mit diesen Reden bereitet er seine Gemeinde vor allem auch auf die Zeit nach seiner Himmelfahrt vor. So ist es auch mit der sogenannten Aussendungsrede, zu der unser Abschnitt gehört. Worauf sollen sich die Jünger und alle Nachfolger Jesu ganz nüchtern einstellen? Auch auf was Schweres sollen sie sich einstellen? Dazu die wichtigsten Schlaglichter. Einmal, es geht Jesus um ein Missverständnis. Es geht ihm um ein Missverständnis. Ihr sollt nicht meinen, sagt er auch ausdrücklich. Wie kann es zu einem Missverständnis im Blick auf Jesu Sendung kommen? Hatte nicht schon das Alte Testament den Messias als Friedefürst angekündigt? So in Jesaja 9, Vers 5. Hatten nicht die Engel bei seiner Ankunft an Weihnachten vom Frieden auf Erden gesungen? So Lukas 2, Vers 14. Hatte Jesus nicht sogar noch am Anfang unseres Kapitels seinen Jüngern aufgetragen, jedem Haus, an das sie kommen, den Friedensgruß, den Shalom Gottes zuzusprechen? Tatsächlich, da kann ein Missverständnis entstehen, wo nur immer das Evangelium, nämlich diesbezüglich, wo nur immer das Evangelium von Jesus ausgerichtet und angenommen wird, kehrt Friede ein. Ist alles einfach im Butter? Ist alles nur genial, wie man vielleicht heute sagen würde? Jesus räumt hier vielleicht so deutlich wie nie mit diesem Missverständnis auf. Es wird Entzweiung geben. Es wird Entzweiung geben. Der Glaube ist nicht jedermanns Ding, sagt Paulus einmal ganz nüchtern. Zwar sollen Christen niemals das Evangelium mit Gewalt zu den Menschen bringen, siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe, sagt Jesus, auch in unserem Kapitel. Das ist eindeutig gewaltfrei. Und trotzdem gehören zum Friedenmachen immer zwei. Zum Friedenmachen gehören immer zwei Seiten. Deshalb kann sich auch Widerstand regen, wo das Evangelium hinkommt. Und weil der Widersacher, der Durcheinanderbringer, der Zerstörer, der Mörder von Anfang an, wie Jesus ihn einmal nennt, ein Interesse daran hat, Menschen gegen Jesus aufzubringen, regt sich Widerspruch und manchmal auch Widerstand bis zum Gewaltgebrauch. Aber noch einmal, für Jesus, für den Glauben an Christus gewalttätig sein, das geht gar nicht. Wo Menschen das je meinten, haben sie Jesus gründlich missverstanden. Es gibt keinen christlichen Dschihad, keinen heiligen Krieg um Jesu Willen. Jesus hat mit keinem einzigen Wort dazu Anlass gegeben, auch mit diesem hier nicht. Das ist übrigens ein Unterschied zwischen dem Neuen Testament und dem Koran, aber auch zu anderen ganz modernen, gewaltbereiten und Christen unterdrückenden Ideologien wie heute in Indien, wo nach der Maxime nur ein Hindu ist ein guter Inder, Christen aktuell benachteiligt und verfolgt werden. Oder in China, wer sich nicht der herrschenden kommunistischen Partei unterwirft, ist kein guter Chinese, heißt dort die Maxime, wie Volker Kauder erst kürzlich bei einem Vortrag in Spielberg ausgeführt hat. Und Peter Bühler hat diese Veranstaltung organisiert, ein sehr interessanter Vortrag. Also, es kommt sozusagen auch von moderner Seite. Wenn du ein guter Inder sein willst, musst du Hindu sein. Wenn du ein guter Chinese sein willst, dann musst du dich der Partei dort unterwerfen. Alles andere ist zweitrangig. Yasser Erik, der auch schon in Heiderbach war, mit Hanna Joshua, hat Entzweiung im islamischen Kontext erfahren müssen. Er war der Sohn einer strenggläubigen muslimischen Familie im Südsudan. Mit 8 Jahren wurde er weit weg von zu Hause in eine Koranschule gesteckt. Er wurde zum Hass erzogen, trotzdem kam er zum Glauben an Jesus Christus. Für seine Familienangehörigen der Schock. Sie brechen vollkommen mit ihm. Sie veranstalten sogar seine symbolische Beerdigung und tragen einen Sarg mit seinem Namen durch Khartoum, mit dem sie ihren vom islamischen Glauben abgefallenen Sohn symbolisch zu Grabe tragen. Sein Vater adoptiert einen Großcousin an Sohnes Stadt, an Yasser Eriks Stadt. Seither hat Yasser Erik seine Heimat und seine Familie nie wieder gesehen, um des Glaubens willen. Wir sollten aber auch nicht meinen, Entzweiung wegen des Glaubens an Jesus gäbe es nur in fernen Ländern. Eine Konfirmandin in der Nähe von Stuttgart stand vor einer schweren Entscheidung. Ihre Eltern sagten zu ihr: Du weißt, wenn wir deine Konfirmation feiern, dann müssen wir viele Leute einladen. Das Fest kostet uns so über den Daumen 5.000 Euro. Wie wär's? Wir machen dir ein Angebot. Wir schenken dir 5.000 Euro und du lässt den ganzen Blödsinn mit der Konfirmation. Das war eine harte Prüfung für die 14-Jährige. Die 5.000 Euro waren sehr verlockend. Es fiel ihr auch nicht leicht, ihren Eltern zu widersprechen, die offensichtlich gegen, in Anführungszeichen, den Kram mit der Konfirmation waren. Sie überlegte eine Weile hin und her und fragte auch andere, vielleicht Mitkonfirmanden, vielleicht Ältere. Doch nach inneren Kämpfen entschied sie sich, sie ließ sich konfirmieren. Es war für sie dann ein Schritt im Vertrauen auf Jesus Christus, ein echtes sich festmachen bei ihm, was ja Konfirmation bedeutet. Aber da war die Entzweiung auch da. in der Familie um die Konfirmation. Unser zweiter Gedanke, es geht Jesus um eine Selbstansage. Etwas zwischen den Zeilen spricht Jesus auch und zuerst von seinem eigenen Weg, seinem eigenen schweren Weg. Wir haben es vorher als Schriftlesung gehört, wie es ihm ging in seiner menschlichen Herkunftsfamilie. Seine Mutter Maria und seine Geschwister wollten ihn wieder zu Verstand bringen, ihn heimholen nach Nazareth, an die Hobelbank seines Vaters, wo er ihrer Meinung nach hingehörte. Zugleich wollten sie ihn schützen, denn wer so viel öffentliches Aufsehen erregt wie Jesus, der ist in Gefahr durch die Mächtigen, das spürte seine Familie ganz zu Recht. Aber Jesus bekannte sich in diesem Konflikt, wir haben es gehört, um seinen Auftrag zu seinem himmlischen Vater, zu seinem Auftrag von seinem himmlischen Vater und gegen die eigene Herkunftsfamilie. Das war sicher schwer. Zugleich zu der Schar derer, die auf sein Wort hören und auf ihn vertrauen, die hier sitzen. Als ganz bittere Erfahrung kannte also das Jesus selbst, in meiner Familie geht es auseinander. Danach machte er auch jene Erfahrung am eigenen Leib, wie heute in Indien, dem Iran oder in Nordkorea, dass sich die Staatsgewalt gegen ihn kehrte, was ihn ans Kreuz brachte. Aber zugleich liegt darin seine Ansage an uns. Wenn du auch schmerzliche Erfahrungen in deiner Familie machst, dass dein Glaube dort nicht ernst genommen wird, dass sich deine Kinder oder Enkel davon abkehren, lass dich davon nicht befremden. Ich habe es ja durchlitten wie du und ich habe es vorausgesagt. Ich habe es angesagt, so wird es kommen in unserem Bibelwort. Solche schmerzlichen Dinge, würde er sagen, begegnen dir als ein von mir seinen Nachfolgern zugemutetes Kreuz, das es anzunehmen, auszuhalten und zu tragen gilt. Aber hier darf ich auch eine positive Anmerkung nicht unterschlagen. Jesu Herkunftsfamilie Maria und die Halbgeschwister Jesu blieben nicht bei der Ablehnung ihres erstgeborenen Sohnes und Bruders. Nachdem wir, was wir aus der nachbiblischen Überlieferung der Kirchenväter wissen, gehörte Maria zur Urgemeinde später dazu und ihre weiteren Söhne waren sogar wichtige Mitarbeiter in der frühen Kirche. Da hat sich was geändert. Vielleicht ausgelöst dadurch, dass Jesus, der Auferstandene, auch seinem Halbbruder Jakobus begegnete, wie Paulus in 1. Korinther 15, Vers 7 ausdrücklich festhält. Und er hat es weitergegeben, Jesus lebt, er ist auferstanden und dann sind die Mutter Maria und seine Geschwister gefolgt. Deshalb, wo Entzweiung ist, da ist uns ein ganz wichtiges Hilfsmittel in die Hand gegeben. Wir dürfen beten. Wir dürfen beten. Als Augustinus in jungen Jahren keinen Irrweg und Abweg ausließ, wirklich alles machte, was nicht zum christlichen Glauben passte, und seiner Mutter Monika große Sorgen machte, wandte sie sich an ihren Bischof. Der gab ihr eine Verheißung mit, die wir uns als Beter für unsere Angehörigen und darüber hinaus auch zu eigen machen dürfen. Dieser Bischof hat zu ihr gesagt, ein Sohn so vieler Gebete geht nicht verloren. Ein Sohn, für den so viel gebetet wird, auf den hat Gott ein Auge. Ein Kind so vieler Gebete. Ein Neffe, eine Nichte, so vieler Gebete geht nicht verloren. die Verheißung. Doch achten wir noch weiter auf die Selbstansagen Jesu. Wer sein Leben verliert, der wird's finden. Das gilt ja zuallererst von Jesus selbst. Nach seinem Kreuz folgt das Leben für ihn, die Auferstehung am Ostermorgen. Er selber ist diesen Weg vorgegangen. Dass diese Ansage der Auferstehung stimmt, erfuhren seine Jünger einschließlich Jakobus, ich habe es gesagt, in den Ostertagen. Sie wird aber auch heute noch als Realität erfahren, dass Jesus lebt und begegnet, besonders in den Ländern, die für Missionare weitgehend verschlossen sind. Da zeigt sich der Auferstandene in Träumen zum Beispiel selbst, sogar in Mekka, der Stadt, deren Betreten für Nichtmuslime bis heute bei Todesstrafe verboten ist, da kommt kein ungläubiger Anführungszeichen rein. Er, der auferstandene Herr, braucht dafür auch keinen Pass, um nach Mekka zu kommen und keine Erlaubnis der saudi-arabischen Behörden. Da ist Aisha. Ihr Name und auch sonstige Details sind zu ihrem Schutz geändert. Eine junge Frau, die sich auf der Pilgerfahrt in Mekka befindet. Viele der vielen Millionen Pilger schlafen dann im Zelt, weil es keinen Hotelplatz gibt. Plötzlich steht Jesus in ihrem Zelt. Die Wärme und die Liebe, die er ausstrahlt, lässt keine Angst bei ihr aufkommen. Aisha behält ihre Erfahrung für sich, bis sie Verwandte in einem anderen Nahostland besucht. Dort fasst sie Vertrauen zu ihrer gleichaltrigen Cousine, die eine Andeutung über geistliche Begegnungen macht. Um sich nicht gleich zu verraten, fragt Aisha: Hast du Träume über Mohammed? Ihre Cousine schaut zu Boden und sagt zögernd: Nein, es war nicht Mohammed. Es ist Jesus. Sie hält die Luft an. Was wird jetzt kommen? Doch Aisha ist erleichtert und lächelt. Ich habe auch solche Träume. Die beiden jungen Frauen tauschen sich aus, so viel sie können, auch über den Auftrag, von dem sie spüren, dass Jesus ihn für sie hat. Doch worauf es mir hier ankommt: Als der Auferstandene verbirgt sich Jesus mit seinem eigenen Auferstehungsleben, dass der Satz wahr ist: Wer sein Leben verliert, wer etwas einsetzt für mich, wer Nachteile in Kauf nimmt, wer sich trotzdem nicht abbringen lässt von seiner Beziehung zu Jesus Christus, der wird dieses Leben finden. Nicht umsonst sagt er: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Auch allen inner- und außerfamiliären Spannungen zum Trotz. Heute schon und dann erst recht. Noch um ein Drittes geht es Jesus in unserem Abschnitt. Um eine große Zusage. Das Wort von den Sperlingen hat Jesus nicht umsonst gesagt. Auch wenn der Wind heute immer schärfer wird, der uns als Christen um die Ohren weht, auch in unserer Gesellschaft, dass man gleich als Fundamentalist abgestempelt wird, wenn man seinen Glauben nur ernst nimmt, das könnte noch schlimmer werden. Jesus sagt uns seinen Beistand zu, auch wenn es sich zuspitzen sollte. Dass Jesus in solchen Bedrängnissen da ist, haben Christen zu allen Zeiten besonders spüren dürfen. Ich erinnere an jene armenische Christenverfolgung um den Ersten Weltkrieg rum, im Jahr 1910 und etwas später. Aus ihr stammt die Geschichte über einen angesehenen Mann, zugleich Christ, der wegen eines in seiner Wohnung aufgestellten Kreuzes zum Tode verurteilt werden sollte. Damals wurden ja unheimlich viele Armenier ums Leben gebracht. In der Nacht vor seinem Tod soll ihm der Richter die Chance gegeben haben, mit nur einem geraden Schnitt aus einem Stück Papier ein Kreuz zu schneiden. Wenn er denn das hinkriegt, sollte er freikommen. Unter welchem ungeheuren Druck mag der Mann gestanden haben? Trotzdem behielt er mit Jesu Beistand die Ruhe und konnte am nächsten Morgen sein Ergebnis präsentieren. Ich habe diese Geschichte immer wieder auch mal Kindern erzählt, ist vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt. Tatsächlich hat er es fertiggebracht, in jener Nacht mit einem geraden Schnitt aus einem einfachen Stück Papier ein Kreuz auszuschneiden und dann gleich noch viele andere Dinge mit, die mit zur Kreuzigung Jesu gehören. Der Felsen Golgatha, einen zugewandten Mitgekreuzigten und einen abgewandten, die Speere, wenn man so will, und die Würfel, worum das Gewand von Jesus gewürfelt wurde. Alles mit einem Schnitt aus einem, mit einem geraden Schnitt aus einem Stück Papier. Aber dazu muss man die Ruhe haben, das in so einer Nacht dann hinzukriegen. Ich weiß aber auch von vielen anderen, zum Beispiel in der Nazizeit, wo viele Christen auch Bedrängnisse aushalten mussten, dass sie in dieser Situation ganz besonders Jesu Beistand spüren durften. Pfarrer Julius von Jahn zum Beispiel, der Prediger gegen die brennenden Synagogen der Reichskristallnacht, Christoph Probst, der Weggefährte von Hans und Sophie Scholl und andere mehr, die das gesagt haben, wie nahe ihnen in dieser Situation besonders Jesus ist. Doch die Beistandszusage Jesu reicht noch weiter. Ich habe bisher selbst das Wort Jesu, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater, immer nur als persönlichen Zuspruch für den Christen verstanden, der sich zu seinem Glauben unter Widerspruch bekennt. Aber ich denke, sie ist auch so gemeint, dass das Zeugnis der Bedrängten, dass ihr Zeugnis, ihre Botschaft, ihr Wort, und wenn es nur ganz wenig ist, was sie sagen können, nicht umsonst ist. Weil keiner in den Himmel kommt, dem Gott nicht selbst das Herz auftut. So ist das in der Apostelgeschichte immer wieder beschrieben. Wird es so sein, dass sich Jesus auch vor seinem himmlischen Vater zum Glaubenszeugnis seiner Nachfolger, gerade der, die in Bedrängnis sind, besonders bekennt und ihnen vielfältige Frucht schafft? Ich muss noch einmal bei den beiden jungen, ursprünglich muslimischen Frauen anknüpfen, die über ihren Auftrag nachdachten, weil ihnen Jesus begegnet war. Schließlich kamen sie drauf, im Nahoststaat von Aishas Cousine kommt man leicht an ein Neues Testament, Injil, wie die frohe Botschaft auf Arabisch heißt. So besorgt sie diese Cousine, die Neuen Testamente, die Aisha dort abholt und unter Lebensgefahr nach Mekka schleust. Ihre Erfahrung, nur ein Tag nach ihrer Ankunft in der heiligsten Stadt des Islam. Sind sie alle verteilt, finden sie alle dankbare Abnehmer und werden gelesen. Das Kostbarste, wie Aisha sagt, das es in Mekka gibt. Zum Schluss, was sich zunächst wie eine große missverständliche Zumutung liest, unser Bibelwort heute, ist erfüllt vom geheimen Segen dessen, der seinen Nachfolgern in Nöten um seinetwillen ganz besonders nahe ist. Dieser Segen wird gegenwärtig besonders erfahren in Indien, auch in China, in Nordkorea, im Iran, in vielen weiteren Ländern, wo die Gemeinde Jesu trotz Verfolgung wächst, weil die Verheißungen unseres Bibelworts stimmen. Wir haben allen Grund, dem nüchternen und ehrlichen und zugleich tröstlichen Wort auch zu vertrauen in unserem Alltag. Amen. Wir wollen einen Moment Stille halten, noch einmal über Gottes Wort nachdenken und dann singen wir die weiteren Verse von dem Lied »Wer Gott folgt, riskiert seine Träume«.
Wir erheben uns. Wir beten. Herr Jesus Christus, du weißt, wie schwer es uns fällt, in den vielen kleinen Entscheidungen des Lebens den Weg mit dir zu gehen. So schnell sind wir bereit, Kompromisse einzugehen. So leicht laufen wir den Lebensströmen dieser Welt und Zeit nach und verlieren dich dabei aus dem Blick. Wir bitten dich, weise uns den Weg in der großen Linie des Lebens. Mach uns weise, dass wir mit dir und für dich leben. Wir bitten dich für unsere Familien. Sie sind bedroht durch vielerlei Spannungen. Erhalte uns den Frieden, dass Kinder und Eltern im Guten miteinander leben. Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Lass uns deine Liebe deutlich aber auch einladend weitergeben. Wir bitten dich für Christen, die ausgestoßen werden, weil sie dir vertrauen. Bewahre sie an Leib und Leben. Deine Gemeinde, die verfolgt und bedrängt ist, mache tüchtig zu klarem Bekenntnis. Und uns allen stelle dein Kreuz vor Augen. Lass uns auf dich sehen, lass uns auf dich hoffen, lass uns dir folgen. Wir preisen deinen Namen, treuer Herr. Amen. Zu dem, der Ewige heißt, beten wir weiter mit deinen Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können sich wieder setzen. Und wir singen jetzt gemeinsam: Ich wünsche dir Gottes Segen.
Gottes Segen, Geborgenheit in Vaters.
Der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Herzlichen Dank an alle, die in diesem Gottesdienst vorbereitet und mitgestaltet haben. Das Opfer wird heute erbeten für die Finanzierung des Diakonats. Vielen Dank im Voraus, was Sie geben. Die Herbstlebensmittelsammlung findet nicht durch die Konfirmanden statt. Stattdessen ist eine rote Opferbox aufgestellt hier in der Kirche. Ihre Geldspenden werden in diesem Jahr an die Liebenzeller Mission weitergegeben. Vielen Dank für Ihre Gaben. Die Termine der nächsten Woche entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt oder der Homepage. Für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton wird herzlich eingeladen. Sie findet in diesem Jahr zum 26. Mal statt. Durch die kleine Geste, einen Schuhkarton mit Geschenken zu füllen, kann man einem Mädchen oder Jungen, die oft noch nie ein Geschenk bekommen haben, eine unvergessliche Freude bereiten. Abgabeschluss ist der 15. November bei Melanie Wolleit im Schellenbühl 17 in Heiderbach. Flyer liegen dazu aus. Nach der Corona-bedingten Pause im Jahr 2021 soll es in den Faschingsferien 2022 wieder eine Ski- und Snowboard-Freizeit geben. Ein Ausschreibungsflyer mit allen Informationen liegt ebenfalls aus. Die Einladungszettel für den Kinderbibeltag und den Tauferinnerungsgottesdienst in den Herbstferien werden nächste Woche über die Schulen verteilt. Herzliche Einladung an alle Kinder. Nähere Infos erhalten Sie auch beim Evangelischen Pfarramt. Für die Gottesdienste am 31. Oktober 2021 hier in der Laurentiuskirche um 9 und um 10 Uhr, jeweils mit Gemeindediakonin Ricarda Wallon, wird herzlich eingeladen. Um 11 Uhr ist dann Gottesdienst im evangelischen Gemeinderaum in Thalheim, ebenfalls mit Gemeindediakonin Ricarda Wallon. Beim Verlassen der Kirche beginnt wie immer die Kanzelseite von hinten nach vorne, dann die Taufsteinseite und zuletzt die Empore. Die Seitenausgänge können auch benutzt werden. Bitte werfen Sie Ihre Kontaktdaten in die bereitgestellte Box und halten Sie den Abstand ein. Jetzt möchte Albrecht Barrett noch was sagen.
Ja, wir wollen nächstes Jahr unseren dritten Anlauf probieren mit der Israelreise. Zweimal ist jetzt geplatzt. Jetzt versuchen wir es ein drittes Mal, wieder zum gleichen Zeitpunkt, nämlich ab Dienstag nach Pfingsten bis zum Feiertag Frohen Leichnam. Und auch noch zu den gleichen Preisen wie 2020 eigentlich ursprünglich mal angesagt. Also ganz herzliche Einladung zum Mitgehen. Ich habe ein paar Prospekte vorläufig abkopiert. Da liegt hinter ein paar auf, kann man sich mitnehmen, um sich das Datum besser merken zu können. Es soll ja nach wie vor eine Gemeindereise von Heiderbach werden, auch wenn ich jetzt schon nicht mehr hier bin, trotzdem herzliche Einladung, vor allem natürlich an die Heiderbacher und Thalheimer zum Mitgehen. Und für den nächsten Sonntag noch, man hat es gemütlicher, wenn man in den Gottesdienst geht, ab nächsten Sonntag wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt, es ist Winterzeit. Herzliche Einladung dann wieder.
Geht nun unter den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Musik